Ja gut, erster Teil unserer Sendung von Bernd ja folgendermaßen betitelt: Brauner Terror gegen Zuwanderer nach Deutschland. Wie und warum konnte es dazu kommen angesichts der rechtsstaatlich einwandfreien Ausländerpolitik in unserer Demokratie? Brauner Terror, heißt es, liegt dann vor, wenn deutsche Rechtsextremisten aus dem Untergrund heraus über mehr als ein Jahrzehnt in ihrem fanatischen Ausländerhass türkische Dönerbuden oder Kioskbesitzer gezielt töten und wieder abtauchen, ohne in Bekennerschreiben extra darauf hinzuweisen, dass für sie jeder in Deutschland lebende Türke oder Grieche einer zu viel ist. Wenn dagegen im Vollzug der geltenden Gesetze und Verordnungen gegen unerwünschte Einwanderung um Europa quasi eine Mauer gezogen wird, die den Zuzug von unerwünschten Ausländern verhindern soll und an der jährlich Hunderte von Ausländern jämmerlich verrecken, zu Lande, aber vor allem im Wasser des Mittelmeers, dann handelt es sich nicht um braunen Terror, sondern um demokratische Ausländerpolitik. Zwar fallen beim Zuschlagen der vereinten europäischen Staatsgewalt eindeutig mehr Leichen an, aber vor dem Dutzend Morden der nationalsozialistischen Bewegung oder nationalsozialistischen Untergrund, wie sie sich nennt, diese Bewegung, aber von dem Dutzend Morden dieser NSU reagiert die Öffentlichkeit mit demonstrativem Entsetzen. Für die regelmäßig absaufenden afrikanischen Flüchtlinge kommt bestenfalls Mitleid auf. Und die kritische Frage, ob man das nicht humanitärer abwickeln könne, die kommt an so einer Stelle nur auf. Offensichtlich kommt es bei der Beurteilung, ob etwas terroristisch ist oder nicht, da kommt es vor allem auf die Berechtigung zum Zuschlagen an.
Na klar, und deshalb gerät auch das Wirken staatlicher Ausländerbehörden nie unter den Verdacht des Terrorismus. Auch dann nicht, wenn den Menschen mit fremder Staatszugehörigkeit hierzulande das Leben schwer gemacht wird. Das geschieht schließlich auf der Grundlage von Gesetzen, genauer auf der Grundlage des Ausländergesetzes, und das ist also legal. Und diese Gesetze gehen mit den unerwünschten Ausländern bekanntlich nicht sehr zartfühlend um, sodass etliche entweder freiwillig wieder in jene Regionen zurückkehren, in denen sie um ihr Leben fürchten mussten, oder sich hier auch schon mal selbst ums Leben bringen. Im Unterschied zur nicht legitimen Gewalt der Zwickauer Gruppe hat sich der Rechtsstaat in einem ordentlichen demokratischen Verfahren dazu legitimieren lassen, Menschen, die sich hier illegal aufhalten, in Ausländerbaracken zu konzentrieren, sie dann in Abschiebegefängnisse zu überführen und schließlich gefesselt per Flieger wieder dorthin zurück zu verfrachten, wo sie es nicht ausgehalten haben.
Ja, in diesen Fällen handelt es sich deswegen nicht um braunen Terror, weil all diese rücksichtslos gegenüber Leib und Leben von Ausländern durchgeführten Maßnahmen erstens nicht von fanatischem Ausländerhass zeugen, sondern von politisch kalkulierter Ausländerfeindschaft, weil sie zweitens nach Recht und Gesetz verfügt werden und weil sie drittens nicht aus dem Untergrund kommen, sondern in aller Öffentlichkeit im polizeilichen Obergrund passieren. Viertens sind sie regelmäßig mit öffentlichen Erklärungen versehen, die in allen deutschen Tageszeitungen als Informationen der Innenminister und über neue Maßnahmen zum Schutz der Nation vor illegalen Ausländern und als Statistiken über deren erfolgreiche Durchsetzung zu lesen sind.
Die öffentliche und politische Aufregung über die Mordtaten der rechtsextremen Gruppe gilt deswegen auch primär der Frage, wie es denn sein kann, dass so ein Trio, das dem Thüringer Verfassungsschutz vorher schon bekannt war, vor seiner geplanten Verhaftung abtauchen und dann jahrelang unerfasst seinem selbstgewählten Auftrag nachgehen konnte, in der deutschen Heimat Ausländer zu dezimieren. welche Behörde da versagt hat, welchen Spuren man warum keine Bedeutung beigemessen hat oder ob da der Verfassungsschutz vielleicht sogar seine Hände mit im Spiel hatte. All das sind Fragen, die allein erörtern, wieso rechtsextreme Gesetzesbrecher unserer doch sonst so gut funktionierenden Exekutive jahrelang durch die Finger schlüpfen konnten. Mit dieser demokratisch sauberen Themenverschiebung beschäftigen die Medien von Bild bis Spiegel, von Frankfurter Allgemeiner Zeitung bis zur Süddeutschen Zeitung die Öffentlichkeit. Wie effektiv sind unsere Verfassungshüter? Wie gut gerüstet sind unsere Kriminalkommissariate? Wie sehr hindert der Föderalismus die staatlichen Gewaltinstrumente an kooperativen und abgestimmten Zuschlagen?
Na gut, das sind also die Fragen, die in der Öffentlichkeit jetzt gewälzt werden und die auch irgendwie offensichtlich einzig und allein von Interesse sind. Was die Öffentlichkeit weniger bis gar nicht interessiert, ist die Frage nach dem Grund für derart fanatische Ausländerfeindschaft jener Rechtsradikalen, die ja weder zum Verfolgen noch zum Kasernieren oder Abschieben von Ausländern befugt sind und schon gar nicht zur Ausübung von Gewalt gegen sie das Recht haben. Warum hat sich da eine bewaffnete Gruppe zum Terror gegen Nichtdeutsche entschlossen? Offensichtlich hielten sich die Täter dazu für berechtigt. Und zwar deswegen, weil sie dem deutschen Staat Unterlassungen im Umgang mit Ausländern vorwerfen, ihm vorwerfen, dass er die Fremden viel zu rücksichtsvoll behandle, sodass ihre Privatinitiative drastische Maßnahmen verlangt, für die eigentlich die Staatsgewalt zuständig wäre. Bei der Verurteilung der rechtsradikalen Gewalttäter, da fällt immer schnell das Urteil Irrsinnige, Wahnsinnige, heute im FAZ-Kommentar wieder Irrsinnstaten von verrückten, durchgedrehten Menschen. Es kommt den Kommentatoren in den öffentlichen Medien nie in den Sinn, dass diese Täter vielleicht gut erzogene Deutsche sind, die von ihren Regierungen gelernt haben, dass das Boot voll ist. Also das populäre Bild immer dafür, dass es hierzulande viel zu viele Ausländer gibt, die sich nicht anpassen und womöglich noch viel mehr Kinder kriegen als die Deutschen. Rechtsradikale sind enttäuschte Liebhaber des deutschen Volkes, die den ihrer Auffassung zufolge unzureichenden Schutz des deutschen Volkstums vor Ausländern selbst in die Hand genommen haben.
Darin folgen sie, diese Nationalisten, dem Vorbild jener Deutschen, die einst in Hoyerswerda, Mölln oder Solingen Ausländerwohnheime und Wohnungen abgefackelt haben. Nur jetzt eben geplant und organisiert aus dem Untergrund heraus, wohl wissend, dass zur Tötung von Ausländern Privatmenschen nicht befugt sind. Im Recht fühlen sie sich allemal. Als Deutsche eben, die jahrelang mit dem Urteil konfrontiert worden sind, dass Ausländer hier eigentlich nichts zu suchen haben und dass deswegen über jede Ausnahme lange debattiert werden muss, ehe sie penibel in Paragraphen umgesetzt wird. Und deswegen teilen sie auch den Standpunkt so vieler deutscher Vaterlandsfreunde, die sich diesen Verdacht gegenüber allem Ausländischen in eine Schuldfrage übersetzt haben. Schuld an Arbeitslosigkeit und Verarmung, Schuld an Drogenkriminalität und Parallelgesellschaften, Schuld, die in Deutschland Unordnung, Verwahrlosung und Volkszerrüttung anrichtet. Schuld haben dann eben erstens die Ausländer und zweitens deutsche Politiker mit ihrer verfehlten Ausländerpolitik.
Ja, genau, in diesem Sinne sind die Taten der Rechtsradikalen und als jetzt dieser Terroristen zu erklären. Sie haben eben sich das zu eigen gemacht, was in der hiesigen Republik immer und immer wieder gegen Ausländer vorgebracht wurde und was von offizieller Politik auch dem Volk beigebracht wird. Sie haben sich nur nach dem allgemeinen Urteil eben in den Mitteln vergriffen. Jetzt will ich nochmal aufgreifen, was kritische Stimmen zu diesen jetzt jüngsten Ereignissen sagen. Die geben zu bedenken, also zum Beispiel der Cem Özdemir, der grüne Politiker mit Migrationshintergrund, aber auch Kommentaren in der Süddeutschen Zeitung, die haben bei der Debatte über die Frage, welche Behörde da jetzt versagt habe oder eben schon viel länger versagt habe, sofort immer einen Vorwurf parat. Sie sehen den Grund für die Panne der staatlichen Verfassungsschutzbehörden darin, dass diese auf dem rechten Auge blind seien. Laut Süddeutscher Zeitung vom 19. November kursiert die Vermutung, Verfassungsschützer empfänden mehr Sympathie für einen Rechten als für einen Linken. Da mag ja was dran sein. Aber die Forderung nach Gerechtigkeit beim staatlichen Zugriff gegenüber Linken und Rechten, welches Bedürfnis befriedigt so eine Forderung nach gerecht verteilter Gewalt eigentlich?
Ja, weiter in der öffentlichen Analyse. Schließlich führt diese, die öffentliche Analyse über Ursachen und Bekämpfung des Rechtsterrorismus, wieder einmal zum Ruf nach einem erneuten Antrag zum Verbot der NPD. So auch der Kommentator Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Er ist dafür, und also für das Verbot der NPD, und nennt es vorbeugenden Opferschutz, auf den der türkische Gemüsehändler an der Ecke ein Recht habe. Inwiefern Opferschutz? Weil, so Prantl, die NPD den illegalen Rechtsradikalen eine Basis im Legalen gebe und somit Gewalttaten befördere. Ob dieser Kommentator wohl einmal darüber nachgedacht hat, wen es alles zu verbieten gelte, wenn er sein eigenes Diktum ernst nehme, demzufolge ein Verbot all jene Parteien zu treffen habe, die Gewalttaten befördern. Aber wahrscheinlich wollte er sagen, dass ein solches Verbot nur jene Parteien treffen soll, die unbefugte Gewalttaten befördern. Befugte Gewalttäter sind natürlich keine, sondern heißen Verteidiger von Freiheit bis zum Hindukusch, Schützer der Nation vor den Feinden des Staates, Sicherer der europäischen Grenzen vor unerwünschten Ausländern, Bewahrer der inneren Ordnung gegenüber allen ihren Kritikern, Wächter über das Privateigentum an Kapital, Anwälte der Rechtsordnung, Kämpfer gegen Unrechtsstaaten und so weiter und so fort. Also alles verantwortungsbewusste, demokratische Politiker, die sich ihr Volk zur Gewaltausübung nicht bloß gegen Ausländer, sondern auch über die Inländer gewählt hat.
Genau, also nachdem wir jetzt über den aktuellen Rechtsextremismus geredet haben, dann über den Nationalismus ganz normaler Bürger ein paar Denkanstöße in den Raum gestellt haben, geht es jetzt in diesem dritten Beitrag darum, sozusagen um den Nationalismus im internationalen Vergleich, also anlässlich der Volksabstimmung über unseren Euro bei den Griechen. Eine Katastrophe, die zum Glück aus demokratischer Verantwortung der zuständigen Politiker gerade noch verhindert wurde. Dabei handelt es sich also um eine schöne Lektion in Sachen Demokratie. Es ist in einer aufgeklärten Demokratie offenbar eine ganz leichte Übung, die eigenen Volksgenossen für die schlechte Behandlung fremder Völker zu gewinnen. Warum stehen die Länder im Süden also vor der Pleite? Und warum ist Deutschland als Zahlmeister gefragt? Weil, so die offizielle Auskunft, weil die Völker im Süden faul sind, wir dagegen fleißig und sparsam. So tönt's in den Medien Land auf, Land ab. Die Konkurrenz der Banken und Unternehmen an nationalen Standorten wird so zum Charaktertest für faule und fleißige Völker. Wobei wir Deutsche natürlich das fleißigste und sparsamste Volk sein sollen. Die Griechen und andere Südländer aber, die gelten als die schlechten und faulen Völker, die angeblich an der aktuellen Krise schuld sind und uns zur Last fallen. Dieses volkstümlich-imperialistische Denken, das die sogenannten Faulenzer und Versager in Südeuropa abgestraft sehen will, das passt auf den real existierenden Imperialismus einerseits ganz genau, andererseits aber auch nur halb. Natürlich lassen die Gläubigernationen ihre überschuldeten kleineren Partner unbedingt die harte Hand spüren. Aber die nationalen Konkurrenten im Europäischen Verbund sind eben nicht nur Last, sondern auch Mittel. Sie sind ein wichtiger Markt für den Export und Import, vor allem aber die Basis einer gesamteuropäischen Wirtschaftspotenz, die dem Euro das Gewicht einer Weltwährung verleiht. Und in dieser Eigenschaft, als Mittel der eigenen politökonomischen Ambitionen der Großen, in dieser Eigenschaft werden die Südländer unterstützt und, so gut es geht, vor dem drohenden, vollkommenen Bankrott abgeschirmt. Einstweilen jedenfalls.
Ja, einstweilen. Den Zorn auf die faulen Südvölker, den die Verantwortlichen nach Kräften geschürt haben, lassen sie einerseits so weit gewähren, wie er nach der harten Behandlung fremder Standorte und ihrer Insassen ruft, die ohnehin auf der Agenda des nationalen Krisenmanagements stehen. Andererseits darf diese Bezichtigung nicht zu einer Absage an alle Rettungsmanöver führen. Die Bundesregierung hat sich zu einem berechnenden Umgang damit entschieden. Sie zieht die geschürte Wut gegen die fremden Versager nicht aus dem Verkehr, lässt sie aber als Einwand gegen ihre Rettungsmanöver nicht gelten. Deswegen stellt sie alle Rettungsmaßnahmen unter das Motto: Wenn wir heute die anderen retten, dann nicht derentwegen, sondern unseretwegen. Die Rettungsschirme und Kredite wollen nicht als fromme Nachbarschaftshilfe oder Solidarität gewürdigt werden, sondern als purer nationaler Eigennutz. Den in Aussicht gestellten Kredit müssen sich die Südstaaten nicht nur mit härtesten Sparmaßnahmen gegen ihr eigenes Volk verdienen. Sie haben in wichtigen Fragen von Wirtschaft und Haushalt ihre Souveränität abzutreten. Ein Papandreou zum Beispiel schrumpfte da in deutschen Zeitungen auf die Statur eines Schülersprechers, der zu Gipfeln anzutanzen hat. Der hat anzutanzen, um seine Hausaufgaben vorzulegen und von Merkozy, sprich Merkel und Sarkozy, abzeichnen zu lassen. Das sollen sich die Völker Europas und ihre Führungseliten also hinter die Ohren schreiben. Für das Gros der Mitglieder gilt, dass ihre Souveränität und der Euro einfach nicht zusammengehen. Das Schicksal Griechenlands und anderer wird in Berlin, vielleicht noch Paris, entschieden, aber nirgendwo sonst. Schon gar nicht in den betroffenen Ländern selbst.
Ja, deshalb gab es die Empörung, als Papandreou ein Referendum ankündigte und die Griechen selbst entscheiden lassen wollte, wie es mit dem Land und dem Euro weitergehen soll. Damit wurde die längst beschlossene Agenda, die die griechische Politik umzusetzen hat, einem unerträglichen Risiko ausgesetzt. Dass der griechische Regierungschef dabei den eigenmächtig angepeilten, mit den Auftraggebern nicht abgesprochenen Weg als Sternstunde der Demokratie und als Volksentscheid eben organisiert und damit bei seinen demokratischen Freunden in den europäischen Schaltzentralen der Macht auf Zustimmung zu treffen hoffte, half ihm gar nichts. Im Gegenteil, kaum angekündigt, setzt seine harsche Belehrung der demokratisch gesinnten Menschheit in Europa über den Sinn und Zweck von Demokratie ein, die in jeder Hinsicht aufhorchen lässt.
Ja, und die Botschaft heißt: Die Völker haben zu lernen, dass die angeblich größte Errungenschaft ihres Lebens, die Demokratie eben, dass die einfach nur stört, wenn es um so wichtige Fragen wie die Rettung des europäischen Geldes geht. Jedenfalls die Demokratie in Gestalt des immer vorgestellten Ideals, dass es sich bei dieser Form von Herrschaft eigentlich um eine immerwährende Volksabstimmung handle, bei der die Menschen ihren Vertretern ein Programm aufgeben, an das die sich zu halten hätten. Wie gesagt, das ist immer das Sozialkunde-Ideal, wie Demokratie funktionieren würde angeblich. Die Mehrzahl dieser Sachverständigen aus Politik, Presse und Wissenschaft kann allerdings nur davor warnen, dieses wunderbare Prinzip jetzt und in dieser speziellen Lage in Griechenland zum Zug kommen zu lassen.
Erstens, sagen Sie, die Sachverständigen. Erstens kann von den Griechen, die mitsamt ihrer Regierung beinahe unseren Euro vergeigt hätten, keine vernünftige Entscheidung erwartet werden. Erst recht, wo dieses Völkchen wegen der bereits erlittenen Beschädigung seiner Interessen sich zu Massenstreiks hinreißen lässt. Also erst recht ist der Zeitpunkt für ein Referendum ganz schlecht gewählt. Dann, wenn aufgrund eines harten und landesweit ausgetragenen Interessengegensatzes zwischen Führung und Geführten ein Volksentscheid am nötigsten wäre, geht er am wenigsten. Da droht er nämlich aus dem Ruder zu laufen und geht am regierungsamtlich gewünschten, daher sachgerechten Ausgang womöglich vorbei. Also hat das Volk die Schnauze zu halten. Es sei denn, zweitens, die Politik schafft es, die Fragestellung des Referendums so raffiniert zu formulieren, dass den Befragten gar nichts anderes bleibt, als das verlangte Ergebnis abzuliefern. Kurzzeitig wurde der Zeitungsleser mit der Kalkulation behelligt, dass die Regierung in Hellas ihr Volk vielleicht doch erfolgreich in einen Widerspruch verstricken könnte, damit es das verlangte Abstimmungsresultat ausspuckt. Angeblich sind die Griechen ja mehrheitlich gegen die Sparmaßnahmen, aber für den Euro. So etwas geht überhaupt nicht, weil die Euromächte das Drinbleiben an die Sparmaßnahmen gebunden haben.
Ja, damit säße der Grieche also in der Falle und müsste zähneknirschend sein Ja zum Euro ankreuzen, indem das Ja zu seiner Verarmung gratis eingeschlossen ist. Der demokratische Dialog zwischen Volk und Führung ist also von einer erlesenen Hinterlist und Berechnung geprägt, damit das Volk das sagt, was es soll, wenn man es schon mal fragt.
Und darin gleichen sich beide Belehrungen. Die eine schließt ein Referendum, also das ganze Verfahren, kategorisch aus, weil die Stimme des Volkes die Freiheit der Regierung zur Umsetzung ihrer Maßnahmen nur stört. Die andere kann sich mit dem Verfahren anfreunden, also mit diesem Verfahren der Volksabstimmung, aber nur unter der Bedingung, dass man das Ergebnis im Vorfeld garantieren kann. Der Wille des Volkes, sofern er sich nicht als Wahlkreuz fürs Herrschaftspersonal äußert, mit dem er eine Führung über sich ermächtigt, ist in der Demokratie eine in jeder Hinsicht doch wohl eher gefährliche Größe, die auf jeden Fall unter Kontrolle gehalten werden muss.
Wieder andere, die vom Verdacht basisdemokratischen Sektierertums völlig frei sind, beziehen sich in aller Scheinheiligkeit auf das angesetzte Referendum. Sie stimmen gegenüber ihren Lesern ein hohes Lied auf die direkte Demokratie an, die ihnen bei anderer Gelegenheit, wie etwa in Atomkraftfragen, einfach nur verhasst war. Nicht aus einer demokratischen Läuterung heraus, sondern einfach nur deshalb, weil ihnen der Ausgang des Referendums, so wie sie ihn vermuten und sich wünschen, weil das in den eigenen Kram passen würde. Ein Nein der Griechen zum Euro würde sich im Ergebnis exakt mit ihrer eigenen Forderung decken, die Brüder aus dem Euro rauszuwerfen.
Tja, mittlerweile weiß man ja, das Griechenreferendum ist vom Tisch, weil sich die Parteien dort auf ihre demokratische Verantwortung besonnen haben und eine neue Regierung gebildet haben, die dem Volk jetzt ohne Volksabstimmung diktiert, was mittlerweile im Auftrag der Euro-Führungsmächte in Griechenland gegen die meisten Griechen durchzusetzen ist. Durch dieses auf dem Südbalkan unverzeihliche Demokratiewagnis hat sich jedoch die Bild-Zeitung aufregen und anregen lassen. So sieht die Bild-Zeitung den deutschen Volkswillen auch dank ihrer täglichen Propaganda so sehr auf Kurs gebracht, dass der Chefredakteur der Bild-Zeitung von der Kanzlerin seinerseits jetzt einen Volksentscheid verlangt. Natürlich nicht über die Kürzung von Rente oder Lohn in Deutschland, sondern über den Rauswurf Griechenlands und anderer schwacher Kantonisten aus dem Euroraum. Als Waffe könnte doch die geschürte Wut im Volk für die Durchsetzung deutscher nationaler Interessen gegen die faulen Versager der Südschiene in einer Abstimmung gute Dienste tun und den politisch längst beschlossenen Diktaten gegen die Hellenen den schönen Schein gelebter Demokratie von unten mit auf den Weg geben. So viel Demokratie war selten. Das belebt die Völkerfreundschaft ganz ungemein. So geht der Crashkurs in Sachen Demokratie seinen Gang und bereichert die Völker um eine neue Einsicht. Volksentscheide stören den Herrschaftsbetrieb in Europa. Und wenn man sich mit so etwas überhaupt anfreundet, dann nur unter der Bedingung, dass es dem nationalen Nutzen dient und nicht dem Stimmvieh, das da abstimmen soll.
Kein Tag, an dem die Zeitungen nicht über neue Zumutungen berichten, die die Regierungen der Euro-Länder ihren jeweiligen Völkern bereiten, um ihr gemeinsames Geld vor den Angriffen der Finanzmärkte zu retten. Ganze Regierungen, die von Griechenland und Italien, werden mit viel Druck aus Brüssel, Paris und Berlin genötigt, zurückzutreten, um technokratischen Nachfolgern Platz zu machen, die mit viel Tatkraft hart durchgreifen und die diktierten Sparprogramme durchsetzen. Frankreich hat gerade ein Sparpaket aufgelegt, das mit Steuererhöhungen und Rentenkürzungen den Rahmen absteckt, wie es in den kommenden Jahren seine Bürger weiter zu verarmen gedenkt. Und das alles, damit die Grande Nation den Finanzmärkten die Verteidigung seiner Kreditwürdigkeit abtrotzen kann. Das große Vorbild dieser Länder ist Deutschland, das mit seinen sozialen Abbrucharbeiten seit der rot-grünen Regierung unter Kanzler Schröder bereits Beachtliches geleistet hat, aber auch das noch nicht für genug hält. Die in der Verfassung aufgenommene Schuldenbremse ist Verpflichtung genug, bei den Sparanstrengungen auch in der Zukunft nicht nachzulassen. In diesen Wochen und Monaten geht es bekanntlich ums Ganze. Der Euro muss unbedingt gerettet werden. Wessen Euro eigentlich, so möchte man einmal fragen. Ist damit etwa der Euro auf der Gehaltsabrechnung eines Schichtarbeiters oder im Rentenbescheid der Alten gemeint? Oder nicht doch der Euro in den Bilanzen von Betrieben, Banken und Staatshaushalt? Die Art und Weise, wie die Rettung des Euro betrieben wird, gibt über die Beantwortung dieser beiden Fragen schon eindeutig Aufschluss. Gerettet werden soll diese famose europäische Geldeinheit dadurch, dass man Arbeitern und Rentnern möglichst viele davon bei Lohn und Pension wegnimmt, damit der Euro für das Wachstum von Betrieben, Banken und für einen gesunden Staatshaushalt wieder taugt. Das ist konsequent. Mit dem Euro wird nämlich bezeichnet, wie viel eine Ware oder eine Dienstleistung hierzulande wert ist. Er ist die Maßeinheit für all den Reichtum, der in dieser kapitalistischen Gesellschaft in den Fabriken und Büros erwirtschaftet wird. Damit beziffert er aber keineswegs einen Reichtum, der für alle Bürger dieses Landes das Gleiche bedeuten würde. Der Umgang mit dem Euro hat schließlich für die verschiedenen Figuren in der Wirtschaft ganz unterschiedliche Konsequenzen. Die einen treten mit einem in Euro gemessenen Vermögen an, das sie vermehren wollen. Und dafür greifen diese Herren Unternehmer auf die Arbeit anderer Leute zurück, die kein Vermögen ihr eigen nennen und deswegen stets auf der Suche nach einem Anwender sind, den sie mit ihrer Arbeit bereichern können. Für diese anderen ist der Euro damit ein äußerst bescheidenes und prekäres Mittel ihres Konsums. Ein Klassenunterschied, der sich in den Zehnerpotenzen und Nullen ausdrückt, durch die sich die Geldsummen unterscheiden, mit denen beide Seiten da wirtschaften. Was sind schon die paar tausend Euro Lohn gegen die Milliardenvorschüsse kapitalkräftiger Investoren? Und kaum verdient, ist der Lohn fürs Lebensnotwendige ausgegeben und zwingt die Lohnempfänger dazu, sich erneut für die Vermehrung fremden Vermögens herzugeben, sofern man sie überhaupt lässt. Das Wachstum, das hierzulande als Imperativ des Wirtschaftens gilt, kommt also durch Ausbeutung zustande. Das ist so wie in jedem anderen kapitalistischen Standort, in jedem anderen Geld auch. Mit ihrem Beschluss zu einer gemeinsamen Währung haben die Euro-Staaten ihre Reichtumsproduktion auf größere Füße gestellt. Die Staaten haben ihren Unternehmern die Gelegenheit gegeben, in einem vergrößerten Wirtschaftsraum mehr Wachstum in einem einheitlichen Geld hinzukriegen. So konnten die sich als europäische Global Player in der Weltmarktkonkurrenz bewähren. Damit wurden nicht zuletzt auch den Banken mit ihrem Kreditgeschäft ein lohnendes Geschäftsfeld eröffnet und der Staat kommt an viel stabiles Geld, das dem Dollar als Weltgeld Konkurrenz macht. Dass die Nutznießer dieser Konstruktion diese unbedingt retten wollen, kann man verstehen. Und darauf wollen sie die Opfer festlegen. Also machen sie Werbung für den Euro und lassen geflissentlich Zweck und Grund, warum der Euro eingeführt wurde, unter den Tisch fallen. Die Erfolgsgeschichte des Euro, die jetzt in Umlauf gebracht wird, liest sich nämlich etwas anders als die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass der Euro die Geldeinheit einer vergrößerten Wirtschaftsmacht ist. Heute heißt es, wir alle haben vom Euro profitiert. Nicht nur Börsengurus und DAX-Vorstände mit ihren Milliardenumsätzen, auch Karosserieschlosser mit ihrem lumpigen Salär sollen sich angesprochen fühlen. Der alberne Hinweis auf den entfallenen Geldumtausch für Touristen in Europa ist angesichts der existenziellen Bedrohung durch die Krisenlage ein bisschen eingeschlafen. Dafür werden die deutschen Exporterfolge zum Schlager, die ohne Euro und Euroraum nicht möglich gewesen wären. Und von denen hat doch angeblich jeder etwas. So wird der Arbeiter zu einer Verwechslung eingeladen, die es in sich hat. Die Exporterlöse deutscher Firmen, die er sich als Vorteil ans Revier heften soll, beziffern doch gar nicht seinen Ertrag, sondern den Ertrag, den diese Firmen aus ihm herausgeschlagen haben. Ein schöner Beleg sind die Beschwerden aus den europäischen Partnerländern, wie zum Beispiel Frankreich. Die leiden am deutschen Niedriglohnsektor und Billigexport, weil ihre heimischen Betriebe dadurch in Konkurs getrieben werden und ihr Arbeitslosenheer wächst. Und damit niemand beim Nachzählen seiner verdienten Cent und Euro ins Grübeln kommt, wie eigentlich die zitierten Exportziffern und der Lohn des Arbeiters zusammenhängen, ergreift die öffentliche Propaganda zu einem beliebten Argument, womit sie ihrem Arbeitsvolk schon seit langem die Lage schönredet. Dieses Argument heißt Arbeitsplatz. Das Argument Arbeitsplatz ist über so kleinliche Fragen längst hinaus, was dieser Platz eigentlich in dem Geld einbringt, mit dem das Lebensnotwendige bezahlt werden muss. Das Mittel des Arbeiters, überhaupt ein Einkommen verdienen zu dürfen, die Verausgabung seiner Arbeitskraft ist zum höchsten Zweck erklärt worden, für den Einkommensbestandteile großzügig geopfert werden müssen. Hauptsache Arbeit, heißt es da. In dieser Hinsicht, aber auch nur in dieser, soll sich das deutsche Arbeitsvolk durch den Euroraum bestens bedient sehen. Ohne Euro und Export gingen nämlich Millionen Arbeitsplätze verloren. Tatsächlich sind es gar nicht die Arbeitsplätze, die sich stillschweigend davonmachen, sondern die Konzernherren streichen sie, wenn sie an anderen Standorten bessere Absatzchancen oder billigere Arbeitskräfte wittern. Wie auch immer. Der angepriesene Vorteil besteht bestenfalls in der Vermeidung eines anders gearteten Nachteils. Die Abhängigkeit des Arbeitsvolks, des Proletariats, vom Erfolg seiner Anwender ist das ganze Überzeugungsargument. Und das kommt einer Erpressung gleich, den Erfolgsweg deutscher Firmen im Euroraum weiter mitzutragen. Durch Arbeitsbereitschaft in nahezu jeder Form und Verzichtsbereitschaft beim Entgelt in einer ziemlichen Größenordnung. Das gilt umso mehr, als der Euro gerettet werden muss. Zur Unterstreichung der Unbedingtheit ihrer Rettungsmaßnahmen und Sparpakete bedienen die europäischen Regierungen ihr Volk mit einem wie in Stein gemeißelten Argument. Und das heißt, die Maßnahmen der Regierung sind alternativlos. Die Botschaft ist klar. Niemand soll angesichts der rigiden Sparmaßnahmen mit Gesuchen auf Milde oder Rücksichtnahme bei Rentnern oder sozial Schwachen antreten. Denn, so lautet die Botschaft, es gibt sie nicht, die alternative Vorgehensweise, für die mancher Verbandsvertreter oder linker Sozialpolitiker werben mag. Nicht das bessere Argument reklamiert die Regierung für ihr Vorgehen, mit dem sie Alternativen als schlecht begründete abweist. Sie bestreitet schlichtweg deren Existenz. Und damit verurteilt sie jeden Einspruch argumentlos zur Ohnmacht. Das Regierungshandeln vollstreckt einen Sachzwang, der gar keine Wahl lasse. So soll es die Menschheit auffassen. Das sollten die so angesprochenen Leute einmal beim Wort nehmen. Die Genesung der Sorte Wirtschaft, die ihnen von der Herrschaft als unabweisliches Lebensmittel vorgesetzt wird, ist nur durch eine durchgreifende Verschlechterung ihrer Lebenslage zu haben, und das nicht nur vorübergehend, sondern so dauerhaft, wie die Kürzungsorgien bei Renten, Gesundheit und anderen Bereichen angelegt sind. Nicht aus bösem Willen, sondern weil das Sachgesetz des kapitalistischen Wirtschaftens so etwas verlangt. Das wäre doch einmal als vernichtendes Urteil über dieses wirtschaftliche System ernst zu nehmen. Genommen werden soll es aber als Ausweis für die Notwendigkeit der Einschnitte. Viel Wachstum aus möglichst billiger Arbeit, das braucht der Staat, um das Vertrauen der Finanzinvestoren zurückzugewinnen. Und das brauchen die Unternehmen sowieso und immer. Finanzkapital, Realwirtschaft, Staat, drei Instanzen, eine Rechnung. Und die lautet: Die Verarmung der Massen ist einfach notwendig, um alle Bilanzen wieder ins Lot zu bringen, in der Krise mehr denn je. Es stimmt ja tatsächlich, in diesem System ist die schlechte Behandlung der arbeitenden Menschheit alternativlos. Aber dieses System ist nicht alternativlos. Der Sachzwang, auf den sich Politiker und öffentliche Freunde dieses Systems berufen, ist ein gemachter, der von dem Regime des Geldes ausgeht, das der Staat mit seiner hoheitlichen Gewalt für seine Art von Wirtschaft verbindlich macht. Es ist also nur folgerichtig, wenn in zahlreichen Euro-Staaten das soziale Abbruchunternehmen mit viel Polizeigewalt gegen Widerstände in der Bevölkerung durchgesetzt wird. Denn der Sachzwang hat dann doch nicht den Status eines Naturgesetzes, das aus sich heraus gilt, sondern wird nur in dem Maße wirksam, wie der Staat seinen Zwang dahinter stellt.
Ja, soweit Uli mit der Lehre aus der Schuldenkrise unter dem Thema zur Eurorettung hat das Volk alle von oben verordnete Härten zu schlucken. Ihr hört die Sendung Forum Gegenstandpunkt bei Radio X. Unsere heutigen Themen waren Rechtsradikalismus und Brauner Terror. Zum anderen der Hinweis auf eine Veranstaltung in dieser Woche. Kritik des Nationalismus. Was ist er? Wie geht er? Woher kommt er? Was leistet er? Wie bekämpft man Nationalismus? Diese Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Gewerkschaftshaus Wilhelm-Leuschner Straße 69 statt. Eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Kritik des Nationalismus. Unsere heutige Sendung wird morgen früh wiederholt um 9 Uhr oder kann in Kürze, wahrscheinlich in den nächsten 2 Tagen, auch über die Internetseite www.farberot.de gehört werden. Ebenso wie schon andere Sendungen von uns, und da gilt es, eigentlich macht es Sinn, mal hineinzuhören, because fange ich Englisch an, denn wir haben hier einiges schon zur Krise gesendet, und das kann man sich alles nochmal gut vornehmen. Unsere nächste Sendung ist dann am 5.12. um 15 Uhr. Auf ein Thema haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Wir warten mal ab, was sich so alles in der Politik draußen tut, und werden es dann rechtzeitig auch auf der Website von Radio X bekannt geben. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, auf diesen politischen Diskussionskreis, der jeden Donnerstag um 19 Uhr im Studierendenhaus Campus Bockenheim stattfindet. Dieser Diskussionskreis findet da im ersten Stock statt, in den Räumen K1, K2, K3. Man muss sich vorher also kundig machen. Also politischer Diskussionskreis im Studierendenhaus im Campus Bockenheim. Ja, so viel zu unserer heutigen Sendung. Wir lassen die Sendung mit Musik von Asaf Avidan ausklingen und sehen uns und hören uns dann am nächsten Mal am 15.12.
My heart is dry.